Herzlich willkommen beim DMW-Podcast. Diese Woche Lieferengpässe bei Arzneimitteln, ein globales Problem. Versorgungsengpässe bei Arzneimitteln, auch lebenswichtigen, bestehen vor allem in den USA bereits seit einigen Jahren. Inzwischen sehen sich auch in Deutschland Klinikärzte und Apotheker zunehmend damit konfrontiert. Welche Lösungen gibt es für dieses Problem und wer sollte dafür mit ins Boot geholt werden? Sowohl auf dem diesjährigen Meeting der American Society of Clinical Oncology als auch auf dem 17. Kongress der European Hematology Association, kurz EHA, wurde das Thema Lieferengpässe bei Arzneimitteln thematisiert und intensiv diskutiert. Der amtierende EHA-Präsident, Universitätsprofessor Dr. Ulrich Jäger, Professor für Hämatologie an der Medizinischen Universität Wien, sieht vielfältige Ursachen für die Engpässe bei manchen Medikamenten. Wie Professor Hagenbeek aus Amsterdam auf unserer Jahrestagung in seinem exzellenten Vortrag dargestellt hat, zählen in den USA dazu vor allem Herstellungsprobleme, die beispielsweise auch aus veralteten Produktionsanlagen resultieren können. Ungünstig wirkt sich auch die Zentralisation der Arzneimittelproduktion auf wenige, oft weit entfernt liegende Betriebe aus, meist wegen niedrigerer Produktions- und Lohnkosten. Ein weiterer Grund seien zeitweise nicht ausreichend vorhandene Rohstoffe. Manchmal werde auch ein Kunde einer Pharmafirma vorübergehend weniger bedient als ein anderer. Nicht zuletzt kann gerade bei den Zytostatika auch die weltweit steigende Nachfrage eine Ursache für Lieferengpässe sein, ergänzt Jäger. In diesem Indikationsbereich sind laut einer Liste der American Society of Hematology und der Food and Drug Administration vor allem Präparate mit den Wirkstoffen Methotrexat, Carmostin, Hydroxycarbamid, Folinsäure, Cytarabin, Vincristin, Etoposid, Cisplatin, Bleomycin sowie Anthracycline betroffen.
Verglichen mit den USA scheint es in der EU weniger Engpässe zu geben. Doch die jährlichen Fallzahlen steigen. Beispielsweise wurde in den Niederlanden 2011 plötzlich Cytarabin knapp. In Italien war kein Carmostin verfügbar. Vor einigen Jahren herrschte in Österreich ein Immunglobulin-Engpass. Dieser kam auch dadurch zustande, weil diese Wirkstoffe häufig off-label eingesetzt werden, berichtet Jäger. Einen weiteren Grund sieht er in der Monopolstellung einiger Pharmafirmen bei bestimmten Produkten. Wenn dieselbe Firma ein neues teures und ein altes preiswertes Medikament produziert, ist sicher die Motivation, das Preiswerte weiter zu produzieren, gering. Doch es wäre falsch, nur die Kosten der Medikamente zu betrachten. Sowohl teure als auch preiswerte Arzneimittel waren schon betroffen. Pharmazeutische Unternehmen müssen nach § 52b des Arzneimittelgesetzes mit der Zulassung eines Präparats eine angemessene und kontinuierliche Bereitstellung des Arzneimittels sicherstellen, damit der Bedarf von Patienten im Geltungsbereich dieses Gesetzes gedeckt ist. Doch die Behörden haben keine Möglichkeiten einzugreifen, wenn diesem Bereitstellungsauftrag nicht nachgekommen wird. Die Leidtragenden in dieser Situation sind letztlich die Patienten, die suboptimal behandelt werden, beispielsweise wenn ein Ausweichpräparat weniger effektiv oder sicher ist als das ursprünglich verordnete. Auch die finanziellen Folgen sind enorm. Um Engpässe zu managen, fallen nach Hagenbeeks Aussagen in den USA pro Jahr 216 Millionen Dollar, im Vereinigten Königreich jährlich 12 Millionen Pfund an Laborkosten an.
Nach Jägers Ansicht könnten die Auswirkungen einiger Engpässe deutlich abgemildert werden, wenn die Behörden bzw. Kliniken rechtzeitig darüber informiert werden würden. Das Wichtigste ist meiner Meinung nach, eine Awareness zu schaffen. Man muss rechtzeitig erkennen können, dass es ein Problem gibt und dazu müssen sich alle Beteiligten einbringen. Zurzeit gibt es keine wirklich gute Plattform, die entsprechende Meldungen aufnehmen könnte. Die European Hematology Association hat sich nun zum Ziel gesetzt, in jedem Mitgliedsland eine Datenbank für Lieferengpässe aufzubauen. Wir haben schon einige Meldungen erhalten, die wir jetzt sondieren. Voraussichtlich im Oktober werden wir eine Zwischenbilanz vorlegen, erläutert Jäger. Gemeinsam mit der American Society of Hematology und der Patientenorganisation ECPC für European Cancer Patient Coalition will sich die EHA dafür einsetzen, dass Gesetze auf den Weg gebracht werden, die effektive Maßnahmen zur Eindämmung von Versorgungsengpässen bei Arzneimitteln ermöglichen. Was die gesetzlichen Interventionsmöglichkeiten betrifft, ist man in den USA schon weiter. So veröffentlichte Präsident Barack Obama am 31. Oktober 2011 eine Executive Order, die die Kompetenzen der Food and Drug Administration erweitert. Hersteller können nun aufgefordert werden, Engpässe frühzeitig zu melden. In kritischen Fällen werden Arzneimittel importiert. In die gleiche Richtung zielen der ebenfalls von Obama angeregte Preserving Access to Life-Saving Medications Act vom Juni 2011 sowie der durch Kongressabgeordnete initiierte Drug Shortage Prevention Act. Seit dem Erscheinen von Obamas Executive Order hat die Reporting-Rate deutlich zugenommen, erläutert Jäger. Einem Report zufolge kam es in den 6 Monaten danach zu einer Versechsfachung der Early Notifications durch die Hersteller. 128 Engpässe konnten verhindert werden. Im Vergleich zu 2011 halbierte sich die Zahl der neu aufgetretenen Engpässe.
Nach Ansicht der Bundesregierung ist das Problem in Deutschland von untergeordneter Bedeutung. So lautete die Antwort des Bundesministeriums für Gesundheit auf eine Kleine Anfrage von Abgeordneten der Fraktion Die Linke zu Versorgungsengpässen. In jüngster Vergangenheit gab es einige wenige Fälle, in denen bestimmte Arzneimittel teilweise nicht oder nicht ausreichend verfügbar waren. Diese gingen meist auf Qualitätsmängel bei einzelnen Arzneimitteln oder auf Qualitätsmängel in Wirkstoffbetrieben zurück. Das Vorliegen von länger andauernden Lieferengpässen für lebenswichtige Arzneimittel hingegen lässt sich nicht bestätigen. Dies haben Nachfragen des Bundesministeriums für Gesundheit, insbesondere bei den Verbänden der Arzneimittelhersteller, Großhändler, Krankenhausapotheker und Krankenkassen ergeben. Für die Bundestagsabgeordnete Katrin Vogler, Die Linke, stellvertretende Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Bundestag, sind diese Aussagen alles andere als zufriedenstellend. Die Versorgung mit Arzneimitteln ist ein Teil elementarer Daseinsvorsorge. Ich bin bestürzt angesichts der Sorglosigkeit, mit der die Bundesregierung das Versagen des Marktes und auch der Gesetze kommentiert, erklärte Vogler. Es ist absurd, der Pharmaindustrie eine bedarfsgerechte Bereitstellung von Arzneimitteln vorzuschreiben und andererseits zu behaupten, die Voraussetzungen dafür liegen außerhalb ihres Verantwortungsbereichs oder seien gar unternehmerische Entscheidungen. Ich frage mich, wozu es einen gesetzlichen Versorgungsauftrag gibt, wenn die Bundesregierung bei Versorgungsengpässen keinen Handlungsbedarf und auch keine Eingriffsmöglichkeiten sieht. Die Bundesregierung wisse von den Lieferengpässen aus der Presse. Sie wisse auch von entsprechenden Meldungen aus anderen Ländern und habe das Thema bereits auf europäischer Ebene beraten. Trotz allem rede sie das Problem klein. Sie schiebt der EU den schwarzen Peter zu, statt selbst aktiv zu werden, meint Vogler. Immerhin sind elementare Grundrechte betroffen, etwa das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Zumindest teilweise sind die Engpässe offensichtlich eine Folge von Konzentrationsprozessen bei der Pharmaproduktion.
Welche Dimensionen das Problem in deutschen Kliniken annehmen kann, zeigt das Beispiel des Schwarzwald-Bahr-Klinikums Villingen-Schwenningen. Hier waren nach der internen Statistik in den letzten 3 Jahren regelmäßig Präparate nicht lieferfähig. In der Spitze gab es rund 180 Lieferengpässe bei 60 pharmazeutischen Unternehmen innerhalb von 12 Monaten, berichtet der Direktor der Klinikapotheke, Dr. Matthias Fellhauer. Dabei waren viele Präparate mehrmals im Jahr nicht verfügbar. Lieferengpässe sind demnach keine Einzelfälle, sondern ein wirklich relevantes Problem. Aus den Aussagen von Kolleginnen und Kollegen schließe ich zudem, dass es sich um eine flächendeckende Problematik in den Krankenhäusern handelt. Wie Fellhauer weiter erläutert, sind von den Lieferengpässen oder auch Lieferabrissen eine ganze Reihe von Präparaten aus sehr unterschiedlichen Indikationsgruppen betroffen. Antibiotika, Antihypertonika, Psychopharmaka, Antikoagulantien und Zytostatika. Manche Präparate sind nur einige Tage oder Wochen, andere mehrere Monate nicht lieferbar. Ein besonders eklatantes und aktuelles Beispiel ist das Celyx, das PEG-liposomale Doxorubicin, das als Lipodox zurzeit aus Indien importiert werden muss. Bei einem drohenden Lieferengpass bemühen sich Fellhauer und seine Mitarbeiter zunächst vorrangig darum, Schaden für die Patienten zu vermeiden. Bisher gelang dies durch das Ausweichen auf alternative Lieferanten oder Individualimporte. Der Fall Celyx zeigt aber, dass dem auch Grenzen gesetzt sind. Die Out-Idem-Substitution ist zudem nicht so banal, wie sie von der Politik zurzeit dargestellt wird. Man denke nur an mögliche Medikationsfehler durch Verwechslungen oder Anwendungsfehler bei immer wieder wechselnden Präparaten und die Prozesskosten bei ständigen Umstellungen im stationären Umfeld.
Von Seiten der Klinik ist man inzwischen dazu übergegangen, bei der Auswahl von Lieferanten die Lieferfähigkeit als Qualitätskriterium höher zu bewerten. Pharmazeutische Unternehmen, die ein schlüssiges Konzept zur Vermeidung von Lieferengpässen vorweisen können, haben im Zweifel die Nase vorn, berichtet Fellhauer. Allerdings sind nicht alle Engpässe selbst verschuldet. Wenn Rohstoffe nicht mehr verfügbar sind oder wenn Lieferanten mehr oder weniger über Nacht mit einer lawinenartigen Nachfrage konfrontiert werden, weil sich ein Mitbewerber aus dem Markt zurückzieht, kann man diesen keinen Vorwurf machen. Wer allerdings Produktionsstätten bis zur Schmerzgrenze wegrationalisiere, nehme Engpässe bewusst in Kauf. Dann müssen sich die Unternehmen fragen lassen, ob sie ihre Verpflichtung nach § 52b Arzneimittelgesetz nicht fahrlässig missachten. Danach sind sie schließlich verpflichtet, eine angemessene und kontinuierliche Bereitstellung des Arzneimittels sicherzustellen, damit der Bedarf von Patienten gedeckt ist, meint Fellhauer. Diese gesetzliche Verpflichtung sollte auch die Politik einfordern. Das war der DMW-Podcast für diese Woche. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Die Autorin war Dr. Renat Claudia Brun aus Schmölln. Mehr Informationen zu diesem Thema und weitere spannende Beiträge finden Sie wie immer in der aktuellen DMW oder unter www.thieme.de/dmw. Ihre DMW-Redaktion.